Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Montagsduell, wie immer zwischen Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und ehemaliger Kommunikationschef einer schwarz-blauen Regierung für Hallo. Die FPÖ. Hallo. Fangen wir mit etwas an. Ich lächle jetzt gerade, aber ich freue mich nicht darüber. Es ist mir relativ wurscht. Rot-Pink in Wien dürfte ziemlich fix wiederkommen. Der Wiener Bürgermeister hat bekannt gegeben, dass er Koalitionsverhandlungen mit Ihnen aufnimmt. Oder glaubst du, dass da noch was scheitern könnte und die ÖVP von der Hintertür reinkommen könnte? Weil das haben ja manche Blaue während des Wahlkampfs geglaubt.
Genau, es war auch, glaube ich, auch mal angedacht, aber jetzt ist mit Pink, glaube ich, der Bürgermeister geht den Weg des geringsten Widerstandes. Mit den Grünen hätte er ja einen Stadtrat abgeben müssen, statt einen für die Neos. Und man hat sich für das Einfachste entschieden, einfach, glaube ich, Michael Ludwig. Wer weiß, ob der Bürgermeister überhaupt noch mal antritt. Das ist ja schon alt, also 64, aber in 5 Jahren noch mal antritt, ist, glaube ich, mehr wie fraglich. Und er hat sich für ihn...
Im Vergleich zu Donald Trump ein Jungspund, also insofern...
Aber ich glaube, er hat einfach für ihn persönlich einfachste Variante entschieden. Mit den Grünen wäre es schwieriger gewesen. Strategisch, nur der Einwand noch strategisch, glaube ich, parteitechnisch gedacht, wäre es mit den Grünen interessanter gewesen, weil man darf nicht vergessen, die SPÖ hat jetzt 3 Bezirke an die Grünen verloren. Und wie tust du jemanden am ehesten als Opposition klein halten, indem du ihn in die Regierung nimmst? Und deswegen ist es vielleicht die größere Chance, Margareten zum Beispiel, weil die SPÖ sich hier diesmal zerstritten hat und selbst verschuldet eigentlich den Bezirksvorsteher verloren hat, wieder zurückzuholen. Also strategisch hätte ich die Grünen empfohlen, persönlich am Anfassen sicher mit Neos, weil ja da bei der letzten Regierung keiner mitkriegt, dass die in der Koalition sind.
Also grundsätzlich haben ja auch einige quasi Rote mir im Hintergrund gesagt, eigentlich haben sich die Grünen zu Tode gesiegt, weil eben zu stark geworden, das wäre ein teurerer Preis gewesen. Und zweitens offenbar in Teilen der Wiener SPÖ, vor allem in den Flächenbezirken, alles andere als beliebt nach wie vor die Grünen. Ist das der Hintergrund für die Koalitionsauswahl mit den Neos oder halt wirklich, wie es im Vorfeld gesagt wurde, die haben so tadellos miteinander zusammengearbeitet, warum aufkündigen?
Ich glaube, es ist ja immer eine Kombination an Gründen, die sich ja einfach addieren können. Die Entscheidung ist leichter, wenn sie die Gründe sogar addieren. Dazu gehört natürlich erstens, dass es die Regierung mit den Neos ganz offensichtlich problemlos funktioniert hat. Ja, dass es da wenige auch emotionalisierte Konflikte gegeben hat, was ja in den ersten rot-grünen Perioden schon immer gegeben hat, auch wenn man in der ersten sehr stark an einem gemeinsamen Strang gezogen hat und in der zweiten war es ein bisschen schwieriger. Aber das sozusagen, natürlich gibt es auch mit den Neos Konflikten, aber sie sind nicht in so leidenschaftlichen Bereichen wie so über die Marieferstraße nur Autofahren oder Kanz. Also das war so, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, eine kleinere Partei ist stärker und ist sicherlich leichter, eine Koalition zu bilden. Und das dritte ist, glaube ich, dass du schon auch in den Nachwahlbefragungen einigermaßen plausibel gesehen hast, dass selbst von den SPÖ-Wählern und Wählerinnen durchaus eine Mehrheit eigentlich die Regierung mit den Neos bevorzugt. Da kann man jetzt die Frage stellen, warum ist das so, ja? Aber so ist es. Ganz offensichtlich ist es so. Und wenn 3 solche Gründe sich zusammenaddieren, ist es eigentlich relativ einfach, eine solche Entscheidung zu treffen, glaube ich. Insofern wundert sie mich kaum. Ich persönlich hätte mir vielleicht eine Regierung mit den Grünen mehr gewünscht, aber das ist ein sehr privater Wunsch, weil ich nie damit gerechnet habe, dass es ihn geben wird.
Und das sind natürlich auch viel persönliche Gründe, egal mit wem du redest, ob rot oder schwarz. Die Grünen gehen irgendwann in der Regierung einfach am Geist, weil sie so stur ideologisch sind in vielen Dingen. Einfach nervend.
Und ja, als Politikberater, Strategieberater, wenn du jetzt ganz kurz die politische Scheuklappe, ist es nicht so, dass die Grünen derzeit ein Image-Problem haben nach 5 Jahren Bundesregierung und dass es das für die SPÖ noch zusätzlich erschwert hätte?
Na, das glaube ich nicht.
Also glaubst du nicht?
Ich glaube, der Bürgermeister hat es einfach weitergemacht, weil es völlig entspannt gegangen ist. Ich meine, wer kennt Frau Emmerling oder Frau Rapovic, so mit denen auch beim Christoph Wiederkehr, wenn man mit den Leuten redet, die SPÖ hat ihn nicht wirklich ernst genommen. Der war in seinem Büro drinnen, hat überhaupt keine Fühler gehabt nach außen, keine Leute in Aufsichtsräten etc. Also der hat keine Ahnung gehabt, was rundherum funktioniert teilweise, weil er einfach keine diese Informationen nicht gehabt haben. Die Grünen haben das immer sehr gut gemacht, haben was zu besetzen war besetzt und haben es dann natürlich auch den Informationsfluss aus den aus dem stadtnahen Bereich gehabt und das haben die Neos auch überhaupt nicht gemacht. Also es ist auf jeden Fall auf vielen Ebenen einfach die absolut billigste Lösung.
Gleichzeitig ist es aber auch ein Signal an die Mitte, weil natürlich die Grünen könntest du mehr als links einstufen, die ÖVP vielleicht mittlerweile als ein bisschen mehr rechts einstufen. Und man hat schon den Eindruck, dass das der Kurs ist, den der Michael Ludwig auch betonen will, dass er ein Pragmatiker ist, wissen wir, er kommt ja ursprünglich von den Flächenbezirken, dass er für die Mitte stehen würde, dass ein Teil der SPÖ zu weit rechts oder zu weit links ist. Was bedeutet denn das jetzt für den Bund, also für die Bundes-SPÖ?
Naja, also zunächst mal für die Stadt würde ich jetzt mal sagen, ist ja interessant, die Stadt hat zu 60% eindeutig Mitte-Links gewählt, also wenn du SPÖ, Grüne und KPÖ dazu rechnest und wenn du die Neos sozusagen als Mitte-Partei mit in menschenrechtlicher Hinsicht eher links und in ökonomischer eher rechts auch noch irgendwie dazu rechnest, bis bei 70%. Ja? Aber 60% sicherlich Mitte-Links. Was aber nicht automatisch heißt, dass du gezwungen bist zu sagen, okay, du musst jetzt eine Mitte-Links-Regierung machen, sondern du machst eine Regierung aus Sozialdemokraten und Neos und regierst aus der Mitte. Das hat sicherlich machtpolitischen vielerlei Vorteile. In einer Zeit einer Polarisierung, wie du es gesagt hast, ist es vielleicht auch das, was sich die Menschen eher wünschen als eine klar konturierte Lagerregierung. Und zweitens ist es auch machtpolitisch ganz gut, wenn du eine rechte Opposition und eine linke Opposition hast und du stehst in der Mitte dazwischen, ja? So von der Ausstrahlung her. Ich glaube, was den Bund betrifft, ist es ja natürlich auch eine Verdoppelung, wenn man so will, nämlich was den Spirit der Regierung im Bund jetzt betrifft, weil die ja doch auch angetreten ist als quasi die vernünftige Regierung der Mitte gegen die Crazy
Crazy Right. Ich habe gefragt, was es für die Bundes-SPÖ bedeutet.
Achso, das habe ich nicht. Also, du hast gefragt, was bedeutet das für den Bund und die Regierung im Bund. Also das habe ich falsch interpretiert. Aber,
nein, ich habe dann dazu gesagt, und die Bundes-SPÖ, aber egal.
Ich glaube, die Bundes-SPÖ steht ja im Moment so geschlossen da wie nie, weil der Parteichef ist jetzt Vizekanzler, was sozusagen natürlich auch sein innerparteiliches Gewicht erhebt. Es gab aber erhöht, es hat aber auch quasi einige gute Kompromisse, auch wenn es vorher Gezerre gegeben hat, ums Regierungsteam. Ich glaube, alles ist weitgehend in der Bevölkerung und in der Partei sowieso, ist man einig, dass man ein sehr gutes Regierungsteam ausgewählt hat und es gibt eine positive Stimmung zu all dem und das ist natürlich grundsätzlich schon eine Situation, die, wenn man so will, ein bisschen anders ist als der Zustand der SPÖ in den letzten Jahren, nämlich eine Beruhigung nach innen.
Gut, das ist immer, wenn eine Partei in der Regierung ist, anders als wenn sie in der Opposition ist.
Na gut,
ist,
da wir haben schon Regierungen, bei Regierungsparteien streiten auch gesehen. Ne? Also wäre...
Gibt denen noch ein paar Monate, wir reden erst von nicht einmal zwei Monaten. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein Unterschied, ob du in der Opposition bist jahrelang oder, also außer du bist eine Partei wie die FPÖ, weil die auf Opposition quasi ausgelegt ist, aber Rot und Schwarz tun sich immer sehr, sehr schwer in der Opposition, muss man ehrlich dazu sagen. Siehst du die SPÖ jetzt geschlossen hinter Andreas Babler oder ist da einfach auch ein Glück für Andreas Babler passiert, dass seine ganzen Hauptkritiker eigentlich außer Gefecht sind? Herr Dornauer in Tirol, der nach dieser Jagdgeschichte zurücktreten musste, dann der frühere SPÖ-Chef Salzburg, die sich alle Steinmark aus den diversesten Gründen, na gut, der Max Lehrer ist, glaube ich, kein Verbündeter, aber die SPÖ in der Steiermark ist schwach. Aber ist das ein Glücksfall?
Die SPÖ hat die ganzen Landesparteivorsitzenden sind neu. Also sehr, sehr viele, die müssen wir mal finden. Den Vorarlberger kennt keiner vom Namen und so. Das sind jetzt alles noch keine Schwergewichte. Also selbst in Kärnten ist der Landeshauptmann Kaiser vom Rücktritt und die Partei sucht den Nachfolger aus ihren drei Möglichkeiten. So, das ist natürlich ein Glück von Babler, plus der Babler kommt ja auch die letzten Wochen überhaupt nicht mehr vor, den gibt es ja nicht. Was hat er jetzt die letzten paar Monate gemacht? Also keine Ahnung, inhaltlich damit kannst du aber auch nicht anecken. So, das muss ja nicht das Dümmste sein, mal sich einzulernen ins Ressort und nicht aufzufallen und was vorzubereiten. Wenn das so ist, muss es ja nicht dumm sein. Also man muss ja nicht immer überall vorkommen. Nur das mit dem Geschlossenen, also wie es gestern den Klubobmann im Burgenland gesehen hast mit seinem Tweet, den Rolli Fürst, der gesagt hat, so Pensions mit der Corridor-Pension, so kann das gar nicht kommen, das geht überhaupt nicht für Sozialdemokratie, also fängt es eh schon wieder an im Aufstand. Man wird sehen, also die Regierung ist in vielen Dingen nicht zu beneiden, für das Budget kann die SPÖ nichts, also ich gebe den Roten ja gern die Schuld, aber da können sie ja wirklich überhaupt nichts für den Zustand des
Budgetloch.
Für das Budgetloch können sie jetzt überhaupt nichts und das ist natürlich eine dramatische Situation, dass die ÖVP 12 Budgetvarianten mittlerweile präsentiert hat und jedes Mal ist es schlechter geworden. Dafür können der Herr Finanzminister und auch der Herr Vizekanzler null. Auch die NEOS können nichts dafür. Aber man wird schauen, ob sie irgendwas zusammenkriegen. Also die Frage ist, wie lange schauen bei Kürzungen Gewerkschaft, Kammer und die Länderorganisationen zu? Das große Glück, Anführungszeichen, der Regierung ist, dass jetzt einfach 2 Jahre keine Wahlen sind. So, also du jetzt kaum... Selbst der Aufstand dir nicht wirklich schadet, weil er nicht gewählt wird.
Nicht wirklich wehtun kann, das ist richtig. Noch einmal zurückkommend auf Wien, kann man aber trotzdem sagen, dass eigentlich Michael Ludwig jetzt der starke Mann der SPÖ ist. Weil erstens, das stimmt, der andere starke Mann, der Peter Kaiser, zieht sich eigentlich sukzessive zurück, hat sich aber immer loyal verhalten, muss man dazu sagen. Also der hat nie zu den großen Kritikern gehört.
Ja, sicher ist die Position von Michael Ludwig innerhalb des Konzerts der SPÖ-Spitzenpersonals eine große. Also es betrifft natürlich auch andere wie Wolfgang Katzian als Präsident des Gewerkschaftsbundes. Also so allein auf weiter Flur ist er jetzt auch wieder nicht. Natürlich hat es Auswirkungen, wenn ein seit, glaube ich, 15 Jahren amtierender Landeshauptmann seinen Übergang an einen neuen übergibt, wie in Kärnten. Das ist ja eh klar. Also insofern ja. Auf der anderen Seite geht es, glaube ich, wäre es auch sozusagen innerparteilich für die SPÖ ein falscher Pfad, wenn man sagen würde, da gibt es jetzt einen, der ist quasi der starke Mann und der ohne dem geht nichts und der ist der eigentliche Entscheider im Hintergrund. Das ist faktisch nicht der Fall, ja? Weil dafür gibt es doch ausreichend viele Machtzentren oder Player innerhalb der SPÖ. Entscheidend ist, dass man an einem Strang zieht. Ja? Es ist sogar gut, wenn es unterschiedliche Charaktere gibt, die unterschiedliche Auffassungen haben. Das ist meine Meinung. Nicht jeder sieht es so. Ja? Das Entscheidende ist aber so etwas wie eine politische Disziplin, dass man sie zusammenrauft und dann an einem Strang zieht. Ja? Und da sehe ich jetzt natürlich sehr viel besser jetzt, durch den bloßen Umstand, dass man in der Regierung ist, eh klar, die ist in der Regierung noch dazu unter solchen Umständen, wo man jetzt wirklich den Schutt und das Problem wegzuräumen hat, das diszipliniert natürlich automatisch, ja, es diszipliniert wahrscheinlich auch das Verhältnis der verschiedenen Länder, Chefs zur Regierung. Das innerparteiliche Gewicht des Vizekanzlers ist natürlich ein anderes als das innerparteiliche Gewicht eines Parteivorsitzenden in der Opposition. Das ist immer so. Ja? All das führt, glaube ich, dazu, dass jetzt hoffentlich, also es gibt jetzt diese Beruhigung, es gibt ja auch mittlerweile auch die Medienberichte, die sich wundern darüber, die neue Einigkeit der SPÖ. Ist auch mal gut, dass es solche Medienberichte gibt, weil wir wissen, dass sozusagen die Medien können ja in diese und jene Richtung schüren. Das Profil hat diese Woche eine riesengroße Story darüber gehabt. Ja. Okay. Das wird jetzt die neue Geschichte. Ja, so. Das heißt jetzt nicht automatisch,
dass Medium, das die Entschuldigung.
Ja, wir wissen, dass der Streit in der SPÖ, der immer aufgebauscht war, auch natürlich von Medien befeuert. Weil wenn die Medien dann in die andere Richtung.
Robert, ganz kurz,
darf ich einmal ausreden?
Du hast jetzt hier minutenlang einen Monolog gehalten. Du hast jetzt gerade erklärt, dass die Medienberichte aufgebauscht waren über die Konflikte in der SPÖ.
Natürlich haben sie diese,
die haben
doch jeder.
Jeder Kampfmitgliederbefragung und dann eine Kampfabstimmung. Also öffentlich sich die Schädel einhauen, als es die Sozialdemokratie in Österreich getan
ja,
hat.
Aber jetzt muss ich dagegen halten. Du willst mir doch wohl nicht erklären wollen, in diesem Land und überhaupt in der Welt, in der wir leben, dass Medien völlig irrelevant sind und dass die Art und Weise, wie sie eine Geschichte erzählen, völlig unabhängig ist und dass sie nur eine Realität hat. Natürlich tun sie eine Realität, die schon mal vor ist, da ist, auch nochmal in einer Art von Bias verstärken. Und wenn der jetzt in die andere Richtung geht, ist das sicherlich auch nicht schlecht für die SPÖ. Das heißt natürlich nicht, damit gebe ich dir wieder recht, dass die SPÖ nicht irgendwann mal wieder in eine Art von Streit verfallen kann. Ich sehe es im Moment nicht und ich würde auch an jeden appellieren, es bleiben zu lassen.
Also wie gesagt, ich verstehe das, das klingt jetzt, du bist SPÖ-Mitglied, du bist ein Fan von Andreas Babler, aber ich sage es noch einmal, jeder wusste, wie viele Jahre nicht nur das Lager von Hans-Peter Doskozil, sondern auch das Lager von Andreas Babler gegen die damalige Parteispitze offen teilweise, ja, teilweise im Hinterhalt agitiert hatte. Teilweise hatten die Medien überhaupt nichts mehr darüber geschrieben, weil es alle schon gelangweilt hatte. Und dann kam der öffentliche Brief von Hans-Peter Doskozil, dass er eine Mitgliederbefragung verlangt. Und die Geschichte war also noch einmal, das wurde durch die Medien in dem Fall nicht verstärkt.
Was die Medien schreiben, ist völlig irrelevant. Ich meine,
was die Medien schreiben, ist relevant.
Es ist immer eine Art von Dialog zwischen einer medialen und der politischen Akteurin. Gibt, das weiß doch jeder, das braucht weder ich abstreiten, noch du das andere abstreiten.
Es stimmt bei vielen Sachen, es ist nur in der konkreten Geschichte, weil es wirklich einzigartig, wie die SPÖ da gegen sich selber vorgegangen ist.
Da würde ich nie widersprechen.
Ihr habt ja beide recht, die SPÖ hat sich gestritten und die Medien haben es teilweise befeuert.
Ne? Ja, das natürlich.
Ist ja so. Aber halt, die anderen haben wir. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt lese, wenn du sagst, wir sind so geeint gestern, wie Rolli Fürst, die Korridorpension anzugreifen, bedeutet die Leistungsträgerinnen anzugreifen, die schon jetzt mit 40 Jahren um 1,3 Jahre mehr arbeiten als der Durchschnitt. Das können sich viele gar nicht vorstellen, die Mitte 20 ins Arbeitsleben eintauchen und diese Pensionsreform feiern mit einem kotzenden Smiley. So, das ist eine SPÖ. So, und die SPÖ stellt die Sozialministerin.
Ja, also ich sage nur mal natürlich einige in der SPÖ.
Aber die Grunde ist, wie der Robert immer so schön sagt, dass die Partei zieht an einem Strang. Die Frage ist nur, um wessen Hals der Strang ist meistens. Das ist in Parteien und so. Und bei diesen Kürzungen. Und da muss die SPÖ ganz massiv aufpassen. Ich habe mir nur die Aussendung der Bundesregierung angeschaut. Und das ist ein Handwerksfehler. Ich weiß das ja selber, weil wir sind 2000 bei der ÖVP in die gleiche Falle reingegangen bei der Pensionsreform. Die ÖVP hat zuerst
bitter bezahlt
und der Kanzler, aber gelernt draus. Aber der Kanzler hat angekündigt, welche neuen Suboptionen es bei der Pension gibt, also die Positivgeschichte, und dann lasst er wortwörtlich die Sozialministerin reden, warum denn Kürzungen so notwendig und so wichtig sind. Erstens, rede ich nie von sowas in einer Aussendung, in der Kommunikation, das ist total dilettantisch, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten, das ist kommunikativ Irrsinn. Und zweitens, wenn, dann macht man das gemeinsam und lässt nicht die ÖVP die Rosinen rauspicken und selber macht man dann den Bösen. Ist uns 2000 genauso passiert. Also das kann jedem passieren, aber man sollte vielleicht aus der Geschichte lernen. Und das kann sich auf Dauer schnell rächen.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir eben auch weiter, was jetzt eigentlich auf eben die Bundesregierung zukommt. Weil natürlich wird ja jetzt gerade auch das Doppelbudget beschlossen oder geschnürt und da kann es natürlich weitere Kürzungen geben, die jetzt schon angesprochen wurden. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell zwischen Robert Miesig und Heimo Leposchitz, links gegen rechts, rechts gegen links. Und der Heimo Leposchitz hat schon Kürzungen angesprochen, die jetzt natürlich auf die Regierung auch zukommen. Wir haben da einerseits natürlich die Pensionen. Da wird weniger gemacht, als die Neos es sich erhofft hatten, aber es wird natürlich Einbußen geben, dadurch, dass die Beiträge für die Krankenversicherung steigen. Andererseits soll es Verschärfungen eben bei der Korridorpension geben. Das könnte durchaus einige auch übrigens in die Arbeitslosigkeit drängen. Wie weit wird das, wie der Heimo vor der Werbepause gesagt hat, die SPÖ noch in Probleme bringen?
Naja, wie soll ich sagen, wir sind einerseits in einer Situation, und das weiß jeder in diesem Land, wo wir ein riesengroßes Budgetproblem haben, dass diese Regierung, das Finanzminister und die auch entsprechenden Minister sanieren müssen. Und zu erklären, dass das ohne Härten da und dort passieren wird, ist unrealistisch. Ja? Das weiß jeder. So. Das Wesentliche ist, dass es so geschieht, dass es einigermaßen sozial gerecht passiert und so, dass es keine sozusagen völlig unlogischen und katastrophalen Härten produziert. Ja? Natürlich ist es nicht schön, wenn zum Beispiel im Fall der Erhöhung der Sozialbeiträge für die Gesundheitskasse von den Pensionisten ca. 20, 30 Euro pro Monat je nach Höhe der Pension mehr kostet. Das sind 200 bis 300 Euro im Jahr. Ja? Ist so. Ja? Weiß jeder, wissen auch die Pensionistinnen und Pensionisten, werden sie tragen. Und das auch mit der Korridorpension ist natürlich auch nichts, was ein Sozialdemokrat feiert. Das ist ja völlig klar. Auch wenn ich durchaus auch sehe, jenseits des jetzigen Budgetproblems, dass wir natürlich in einer Situation sind, dass aufgrund des medizinischen Fortschritts wir sehr viel länger leben und zum Teil zur gleichen Zeit zur Pension gehen
das
wie früher.
Ist ja unbestritten, aber müsste man da nicht Gesamtpakete schnüren? Weil, wie gesagt, ich bleibe dabei, es wird einige in die Arbeitslosigkeit
man geht einige treiben. Schritte jetzt, um das faktische Pensionsalter wenigstens einigermaßen in die Richtung des Gesetzlichen zu bringen und gleichzeitig in jenen Bereichen, wo es Leute wirklich nicht mehr kennen, hier nicht die größten Härte zu produzieren. Darauf habe ich Vertrauen, aber es wird man sehen, wie die Ergebnisse dann sind. Das Gleiche ist, was die restlichen Kürzungspolitik oder Konsolidierungspolitik betrifft, da werden sicher Härten drinnen sein, ist völlig klar. Aber ich weiß ja jetzt auch noch nicht welche, weil die Budgetrede des Finanzministers ist am 13. Mai und ich sage immer, es ist ein wahnsinniges Glück, fast ein Geschenk des Himmels, dass man einen Experten, aber auch jemand mit einer Wertestruktur wie den Markus Matterbauer in dieser Funktion hat, der natürlich drauf schauen wird, dass es gerecht zugeht. Dabei, weil es ja auch wichtig ist für den Erfolg, sagt er auch immer, ich referiere das jetzt nicht nur, weil es ja wichtig ist für den Erfolg einer solchen schwierigen Operation, dass die Leute das Gefühl haben, na, es geht wenigstens gerecht zu, weil dann ist jeder bereit, aber wenn die Leute das Gefühl haben, die einen tragen mehr bei, die anderen weniger, es ist ungerecht, na, dann wirst du keine Zustimmung dazu
haben. Also da bin ich völlig bei dir, weil es nämlich total ungerecht ist, weil man wieder bei den Leuten beginnt, was leisten oder was geleistet haben. Nicht bei denen, die noch nie einen Beitrag sehen. Ich sage, einfach nur die 700 Millionen in Wien für Mindestsicherung Ausländer. Das sind einfach Dinge, die bräuchte man eigentlich nicht. Das könnte man in die eigenen Leute investieren. Da braucht man nicht bei denen kürzen. Und zuerst sollte man mal bei den Leuten kürzen, die nicht arbeiten wollen. So. Sozialsystem ist für diejenigen da, die nicht können, auch nicht für die nicht wollen. Diese ganzen Chill-Geschichten etc., dass man das einmal abtritt, weil warum sollen wir das mit unseren Steuern
finanzieren? Chill-Geschichten?
Chill-Geschichten, Leute, die nur mal Teilzeit arbeiten, aber dann eine Vollpension erwarten etc. So, das wird
ja, kriegt das, ja keiner. Ich meine, sie erwarten kann
das wird sich nicht ausgehen. Aber die Leute wollen dann eine Mindestpension etc. haben. Ne? So, und die Mindestpension trotzdem. Und ich sage einmal, und da ist diese Abgehobenheit der Sozialdemokratie schon ein Wahnsinn. Wir haben ASVG, Durchschnittspension ist 1200 Euro. So, 1400 Euro, ein Viertel eines Monats. So, das ist schon viel. Nur bei der Korridorgeschichte. Bei den KV-Beiträgen. Das ist schon sehr, sehr viel. Und gleichzeitig kürzt, wird alles teurer und kürzt aber.
Wenn du eine niedrige Pension hast, der wird ja nicht 200 Euro mehr beitragen. Das ist ja auch so, je nach Einkommen gestaffelt.
Das hat ja noch keiner da. Aber grundsätzlich kürzt man auch die Leistungen und du zahlst mehr. So, das musst du mal den Leuten erklären, dass man bei ihnen, die geleistet haben, Jahrzehnte gearbeitet haben, kürzt
da müssen
und Leistungen
wir jetzt dazu
auftrat.
Sagen, es stimmt zwar, dass das auf uns zukommt, Leistungskürzungen, aber was jetzt konkret die österreichische Gesundheitskasse macht, wissen wir noch nicht.
Ja, aber angekündigt ist also weniger
Vorschläge.
Untersuchungen etc.
Ja.
Was ich in echt dann nicht funktionieren wird, weil die Ärzte sich immer absichern werden und in die Spitäler schicken werden, weil es dann noch teurer ist. Also im Endeffekt wird es noch teurer werden, weil es immer so war, in der Lenkungsfunktion nicht funktioniert hat. Also das versteht ja keiner. Bis jetzt macht das keinen guten Eindruck. Und man sollte wirklich bei denen anfangen, die nur kassieren und nicht bei denen, die arbeiten und die letzten das System erhalten. Immerhin nur 20% der Bevölkerung zahlen mehr ins System ein, als sie erhalten. So, nur mal 20%. Und wenn man die, ja wirklich, und wenn man die noch weiter belastet, werden die dir irgendwann mal was pfeifen, weil sie es nicht mehr auszahlt.
Ja gut, aber ich kann nicht aufhören, Steuern zu zahlen.
Ja, aber ich sehe zum Beispiel bei mir im eigenen Freundeskreis sind ja viele Unternehmer, wie viele in den letzten 2 Jahren das Land einfach ausgelagert haben, also die Firma ausgelagert, die sind in Dubai, die sind in Zypern, die sind in der Slowakei, weil die sagen, ich kann das machen, warum soll ich weiter zahlen, wenn ich weiter die Daumenschrauben antrat? Und das sind viele Unterschiede. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es mir ausrechnen lassen, nur die Slowakei wäre ein wirklich schöner 5-stelliger Beitrag weniger an Steuern. Das dauert 7 Tage, bis das Ganze erledigt ist. Ich sage nur, wenn man da man kann die Kuh ja melken, aber wenn man die Kuh schlachtet, trägt man kein Milch mehr.
Naja, aber der Punkt ist erstens mal der.
Und woanders die Ställe besser sind.
Die Österreicher und Österreicher, und das wissen Sie, glaube ich, auch, wissen jetzt nun mal, wie es mit der Budgetsituation im Land bestellt ist, die natürlich einerseits ein Erbe der letzten Regierungen ist, ja, dass hier ungedeckte Schecks ausgestellt worden sind an mehreren Stellen auf der einen Seite, aber natürlich auch eine Folge der schlechteren konjunkturellen Entwicklung, weil wenn du die schlechtere konjunkturelle Entwicklung hast, hast du weniger Steuereinnahmen und so weiter. Also musst du natürlich ja,
Nur ein Satz, weil die SPÖ nichts dafür kann, aber wir sind das einzige Industrieland laut IWF, also Internationalen Währungsfonds, mit Rezession. Das einzige nur mal, da kann man sich nicht auf die internationale Wirtschaftslage ausgehen, das sind wir einfach selber umfällt.
Deutschland hat auch eine Rezession.
Aber wir IWF vor drei Tagen Prognose. Nur Österreich. Das heißt, wir sind schon eigene Produkte.
Die Rezessionserwartung in Deutschland ist natürlich eine andere aufgrund des großen 1-Billion-Euro-Paket, das die Regierung. Aber das wird auch bei uns wirken, wird man alles sehen. Ja, wir brauchen jetzt nicht über Erwartungen reden, sondern es reicht uns schon das, was wir wissen,
aber immer das ausreden,
was jetzt stattgefunden ist.
Die Weltlage wird besser.
Der Punkt ist der, wir müssen alle wissen, dass wir sozusagen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage sind, konjunkturell, aber auch budgetär. Und dass man das im Griff bekommen muss und dass das sicherlich nicht so sein wird, dass nur Maßnahmen beschlossen werden, wo jeder sagt, juhu, ich freue mich drüber. Das ist völlig klar. Ja? Entscheidend ist nur, dass es einerseits gerecht zugeht, aber vor allem auch, dass es sachkundig und vernünftig zugeht, nämlich auf eine Art und Weise, die das Pflänzchen der Konjunktur und des Wachstums nicht auch noch weiter abwürgt. Und diese beiden Notwendigkeiten plus der Notwendigkeit, generell vernünftig zu regieren und auch den Leuten die Dinge ohne diese permanente Schlagwort- und Phrasenhaftigkeit zu erklären, das ist schon Aufgabe genug. Und wenn die Regierung dabei liefert, dann bin ich zufrieden. Es wird schwer genug. Ja?
Darf ich dir noch mal ganz kurz, was glaubst du, was würden Arbeiterkammer und ÖGB machen, hätte eine blau-schwarze Regierung diese Maßnahmen gemacht? Die hätten Demonstrationen schon auf die Straßen geschickt, der Pensionistenverband hätte mit allen mitmarschiert. So sind alle leise. Also das ist also, immer Quodlicet,
Die Pensionsreformsideen, die schwarz-blaue Regierungen schon versucht haben durchzuführen, waren ganz, ganz andere als die, die KV-Beiträge um 20 Euro pro Monat zu erhöhen. Das waren ganz andere.
Und die SPÖ ist dagegen marschiert und hat es nicht zurückgenommen. In 10 Jahren Kanzlerschaft. So schlecht kann es nicht gewesen sein dann.
Man hat gegen die Pläne demonstriert. Und das, was rausgekommen ist, war dann schon ein Kompromiss. Den hat man dann nicht mehr zurückgenommen. Das war auch richtig.
Ja, war auch mit der Gewerkschaft so abgeredet. Mit Fritz von Zettnisch damals
in Kammerin. Die Abläufe immer
falsch. Es versteht euch jetzt keiner mehr, wenn ihr...
denen dann die Giftzähne gezogen worden sind.
Gut, das war übrigens eine O-Ton-Formulierung von Jörg Haider damals.
Ja,
das ist beachtlich.
Nachdem andere diese Giftzähne gezogen haben, hat er sich selber auf das Revier gesteckt. Oder wie man das sagt.
Stiftzahn kann sich mit der Regierung fast kein Pensionist mehr leisten und so weiter.
Giftzähne?
Stiftzähne.
Ich hoffe, dass die Pensionisten keine Giftzähne haben. Schauen wir mal, was dieses Budget bringen wird, ob es da auch Giftzähne gibt, die man ziehen muss und wenn ja, wer sie ziehen wird. Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter über dieses Gutachten in Deutschland, dass die AfD jetzt als eindeutig rechtsextrem einstuft, warum das für Diskussionen sorgt, was daran überraschend oder nicht überraschend sein soll. Darüber reden wir gleich nach der Werbepause weiter. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leppuschitz. Und wir haben es erst über die Innenpolitik geredet. Wir kommen jetzt ein bisschen zur Außenpolitik oder zu unserem liebsten Nachbarn, nämlich den Deutschen. Da komme ich zu dir, Heimo Leppuschitz, weil du diese Partei auch kennst. Ich glaube, teilweise auch hin und wieder was beruflich mit denen zu tun gehabt. Also ich sage das jetzt zur Sicherheit dazu. Es geht um die AfD, die bislang in Teilen als eindeutig rechtsextrem eingestuft wurde. Also Stichwort der Flügel rund um zum Beispiel Bernd Höcke, wo jeder mit einem Minimum an historischer Bildung oder historischer Sensibilität nicht dran zweifeln würde, was dieser Flügel ist. Aber mittlerweile gibt es ein Gutachten, dass die Gesamtpartei offenbar als rechtsextrem oder offensichtlich als rechtsextrem einstuft. Wie geschickt oder ungeschickt ist das denn, publizieren?
Zuerst einmal glaube ich gar nicht, da geht es ums Geschickt, sondern ungeschickt, sondern es geht darum, wer schützt mittlerweile die Verfassung von den Verfassungsschützern in Deutschland. So, man kann ja Partei einstufen. Von mir aus, das ist auch die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Aber so wie in Thüringen bei Höcke es funktioniert hat, das ist ja schon seit mehreren Jahren. Und auch in Thüringen ist wie im Bund dieses Gutachten geheim. So, jetzt kannst du ein Partei...
Darf ich nur eine Zwischenfrage stellen? Siehst du den Bernd Höcke nicht als rechtsextrem an?
Ich würde gerne das Gutachten sehen. Warum wird das Gutachten...
Es gibt Aussagen vom Herrn Höcke.
Ja, aber die sind alle... Er ist ja nicht verurteilt dann. Ne? So, das muss man aushalten. Zwischen mögen, nicht mögen oder Demokratie aushalten.
Ich habe aus medienrechtlichen Gründen nicht gesagt, Bernd Höcke ist ein Nazi, aber Bernd Höcke ist ein Rechtsextrem, würde ich vor jedem Gericht der Welt gewinnen.
Ich würde immer darum kämpfen, dass du das sagen darfst, weil es ist Meinungsfreiheit und das ist eine Demokratie, das muss man aushalten. So wie Robert kann ja sagen, er ist ein Linksextremist, das muss er aushalten.
Das kannst du nicht sagen. Nein. Das ist der Blödsinn.
Aber
Blödsinn muss man aushalten, ja.
Du warst bei den Marxisten, ne? Aber von der Grundgeschichte...
Kannst du sagen, war nein.
Ich war ein Linksextremist. Ja.
Vor
35 Jahren war ich das. Oder vielleicht 40.
Ja. Aber wir brauchen ja nicht...
Man wird leider alt.
Wir brauchen nicht in dem Kleinkram. Ich sage nur, ich würde gerne diese Gutachten sehen. Ich finde das demokratiepolitisch sehr bedenklich, dass man... Das ist ja auch ein erster Schritt ins Verbot. Man kann ja die Partei dann viel stärker überwachen, die größte Oppositionspartei viel stärker überwachen. Dann muss man dieses Gutachten transparent machen. In Thüringen kämpft die AfD seit Jahren, dass sie dieses Gutachten kriegt, wo sie eingestuft wird. Der thüringische Verfassungschef ist ein ehemaliger Linksextremist. Das muss man sehen. Da hätte ich einfach nur gern eine Transparenz bei dieser Geschichte, weil dann kann man es auch als AfD rechtlich bekämpfen. So.
Die tun sie
so, ja, aber sie haben jetzt eine Klage eingebracht, aber du kannst kein Gutachten bekämpfen, dass ein Geheimgutachten ist. So, dann tun sie sich 100-mal schwerer. Und ich sage alles auf den Tisch. Sie sollen das, was bis jetzt bekannt wurde für die Einstufung, halte ich persönlich für absolut lächerlich. Also das kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich würde anders formulieren, aber das hält der Demokratie locker aus. Und diese beginnende Verbotsverfahren, ich halte das für sehr gefährlich. Man muss anfangen, ein bisschen, um wieder zurück zur Meinungsfreiheit. Ich würde auch bei den Kommunisten dafür kämpfen, oder bei der Linke dafür, dass sie nicht verboten werden, weil ich das einfach, solange jemand innerhalb des Verfassungsbogens noch normal ist und muss eine Demokratie, muss da was aushalten, was dir nicht sympathisch ist. Ich habe zum Beispiel die NPD total verachtet. Aber die haben zu Recht beim Verbotsverfahren gewonnen. So, aber das muss man aushalten.
Es geht jetzt nicht, ich sage es jetzt dazu, es geht jetzt noch nicht
aber um ein Verbot. Aber es ist die Vorstufe mit viel Stärke. Und man darf die stärkste Partei des Landes, also die in Umfragen stärkste Partei des Landes, die noch stärker zu überwachen von einer politisch weisungsgebundenen Behörde, die politisch besetzt ist und dem Innenministerium unterstellt ist. Und zwei Tage bevor der neue Innenminister in Deutschland kommt, von Frau Faeser, die ja Antifa-Faeser das ist schon
Ich würde da gern ganz kurz ein paar Sätze vorlesen von Philipp Pirtow, Politikvizechef der Bild-Zeitung. Die steht nicht gerade im Verdacht, ein linksextremes Blatt zu sein. Also nur um das klarzustellen, ja, natürlich ist die AfD voller Rechtsextremisten, die von den nicht-extremistischen Mitgliedern geduldet oder gefürchtet werden. Wer sich mit dem Vorfeld der Partei beschäftigt, weiß, dass Teile der Partei fest in der Hand von waschechten Nationalsozialisten und Rassisten sind, die rein gar nichts auf Demokratie, Marktwirtschaft und Meinungsfreiheit geben. Aber das ist nur, um das, diese Fakten festzustellen. Gleichzeitig kritisierter die Frau Faeser, die dieses Gutachten offenbar in Auftrag gegeben hat, als extrem inkompetent, weil sie
also
natürlich...
Also das Originalzitat ist, Frau Faeser ist
gesichert inkompetent, weil das Gutachten sagt, gesichert rechtsextrem.
Ja, gesichert inkompetent.
Und kann man das da jetzt nicht auch gefragt, tatsächlich die Punkte, die er sagt, die ich durchaus teile, die AfD kann das jetzt nützen als Märtyrerstrategie, kann genau behaupten, in Wirklichkeit ginge es darum, dass sie verboten wird. Tatsächlich ist dieses Gutachten nicht transparent gemacht, im Unterschied zu anderen Ländern, die solche Einstufungen machen, wird dann nicht aufgelistet, der so und so und der so und so und der so und so haben eindeutig zum Beispiel Kontakte mit nachgewiesenen Neonazis und haben dies und das, das würde es ja alles geben. Wieso machen die das?
Also
das
sind ja, da sind jetzt einige Sachen vermischt, glaube ich. Also erstens mal, Deutschland,
ich wollte die Fakten.
Deutschland hat nun mal, das ist eine Lehre der Geschichte, das Grundgesetz von 1949, wo auch drinnen ist der Begriff der wehrhaften Demokratie, damit auch einige Mechanismen, die gibt es immer schon, extremistische Parteien, die die freiheitlich-demokratische Ordnung umstürzen können, zu überwachen oder sogar im Extremfall verbieten zu können. Mhm. Das gibt es nun mal. Das wurde 1949 eingeführt, übrigens auch mit Zustimmung des Alliierten Rats. Insofern ist es besonders witzig, wann die amerikanische Regierung jetzt der AfD beispringt, weil das haben die Amerikaner mit unterstützt.
Das ist das
Wesentliche. Ja. Dazu gehört eben sozusagen, dass es einen Verfassungsschutz gibt, der sozusagen mal Gutachten erstellt, wer fällt überhaupt in den Verdacht, dass das zutrifft. Und dazu gehört auch in Deutschland, dass dann drei Institutionen, das kann die Bundesregierung, der Bundesrat oder der Bundestag sein, klagen kann vor dem Bundesverfassungsgericht zum Verbot einer solchen Partei. Das hat es auch schon gegeben. In den 50er Jahren wurde das relativ schnell gemacht mit der Deutschen Reichspartei, Sozialistischen Reichspartei und mit der KPD. Ja. Mhm. Seither ist das Bundesverfassungsgericht, ja, das muss man auch dazu sagen, sehr viel zurückhaltender mit solchen Dingen, indem es zum Beispiel auch bei eindeutigen Quasi-Nazi-Parteien wie der NPD sogar sagt, mittlerweile die Zielerreichung, nämlich die Umstürzung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, muss in irgendeiner realistischen Möglichkeit sein. Deswegen haben wir die NPD nicht verboten, weil wir gesagt, das ist so klar, das ist eh unwahrscheinlich. Mhm. So, das muss man alles wissen, um zu verstehen, dass das eigentlich ganz entsprechend der normalen Verfahren, die es in Deutschland immer schon gibt, passiert. Da ist keine Verschwörung dabei, das ist so. So, jetzt kann man sich die Frage stellen, die Frau Faeser, die übrigens, muss man auch dazu sagen, am Montag informiert worden ist vom Verfassungsschutz über die Fertigstellung des Urteils, des Gutachtens, dass die Frau Faeser sagt, ich mische mich da jetzt nicht ein, mir wurde das mitgeteilt, das soll sofort öffentlich werden und ich will da weder das verzögern, noch will ich sagen, ihr dürft es nicht und weiter. Das ist also eine Nicht-Einmischung der Politik, das ist ja relativ wichtig. Jetzt stellen wir uns vor, was hätte sie sonst machen sollen? Ich meine, stellen wir uns vor, das Gutachten wäre mitten im Wahlkampf gekommen. Ja. Und die Innenministerin hätte es im Wahlkampf freigegeben. Na, da hätte man sie erst
und du glaubst, die Innenministerin
und so weiter.
Hat sich nicht berichterstatten lassen.
Dann hat sie vielleicht sogar darauf gedrungen, das wäre ja auch sozusagen entsprechend der Fairness sogar, könnte man ja durchaus sie dafür loben, dass es nicht im Wahlkampf, sondern nach der Wahl. Ich weiß nicht, was im jetzigen Moment so schlimm sein soll. Es tritt heute oder morgen eine neue Regierung an. Das ist ja jetzt kein besonders heikler Zeitpunkt für die Veröffentlichung dieses Gutachtens. Irgendwann muss sozusagen die Schlussfolgerung des Gutachtens.
Aber es geht um die
Transparenz. So, der Punkt, den einzige, wo ich dir recht gebe, und ich halte das für ein Problem, und da muss man, glaube ich, eine Lösung finden, entweder in diesem Fall oder im künftigen. Man kann, dass es schwierig ist, ein 1100-seitiges Gutachten zu erstellen und es dann vollständig nicht zu veröffentlichen. Ich verstehe auch die Gründe.
Nicht einmal klare Erklärungen.
Der Punkt ist der, sozusagen, es gibt natürlich einen guten Grund, weil der Verfassungsschutz hat natürlich auch V-Männer in der AfD. Ja, und wenn er das vollständig veröffentlicht, weiß jeder AfD-Nazi, welcher Parteifreund
aber
ihn verlassen hat.
Teile davon
genau.
Sind ja schon bekannt.
Genau, deswegen würde ich, wie viele andere, ich bin da jetzt nicht der Einzige, in der deutschen öffentlichen Debatte ist das mittlerweile, schon dafür plädieren, dass eine Art von zumindest Rohbericht ohne meinetwegen den, also mit, zumindest mit allen Quellen, die aus den öffentlichen Quellen, zugänglichen Quellen erstellt werden konnten, dass das auf irgendeine Art und Weise veröffentlicht wird. Das halte ich für sinnvoll.
Also ich sage Ihnen, bei den Verfassungsschützern, ich kann mich ans NPD-Verbotsverfahren erinnern, wo man drauf kommt, dass jeder fünfte Funktionär Verfassungsschützer worden, bezahlt war von denen.
Das wird bei der AfD nicht und der Fall wird sein.
Ja, aber ich sage mal, AfD-Nazis und so, es gibt ja auch genug Jean-Provocateur dann auch, die vom Verfassungsschutz bezahlt werden.
Es gibt auch den Herrn Höcke, wo jeder, der zuhören kann, weiß, was, welche Geisteshaltung er hat. Er versteckt sie ja nicht.
Vielleicht
ich verbiete sie mir nicht, aber
das kann ja auch sein. Vielleicht sollte mir dieses würde vielleicht seiner Reputation nicht so gut kommen, wenn wir das hier irgendwie als Möglichkeit in den Raum stellen.
Na, also ich finde, also ich bin jetzt Björn Höcke ist hochintelligent in vielen Dingen. Ich bin jetzt kein großer Fan von ihm, von Herrn Björn Höcke. Aber ich würde einfach vorsichtig sein, immer mit diesem, alles ist Nazi. Das ist eine völlige,
keine
du hast gesagt AfD-Nazis. Ne? Zum Beispiel,
die Frau Gebetri, die ehemalige Vorsitzende der AfD, spricht davon, dass diese Leute aus dem Flügel zu einem erheblichen Teil lupenreine Nationalsozialisten sind.
Die Frau Petri ist raus, hat das Handtuch geworfen, Nerven verloren, hat eine neue Partei gegründet, hat dann mit Schiffbruch, also so wie die verlassene Geliebte, ist selten gute Quelle. Und Frau Gebetri habe ich zweimal kennengelernt. Ja, die ist halt gekränkt. Ne? Das darf man jetzt nicht ganz so ernst nehmen, weil die hat den Job nicht mehr, ist abgesagelt worden, die hat die Nerven verloren, auch durch ihren Mann. Du kennst sie besser.
Sie sind alle, ja, besser ist auch übertrieben.
Aber du kennst sie besser, du hast sie ja engagiert letztes Jahr bei den Festspielen.
Ich habe mit ihr vielleicht 2 Stunden gesprochen in meinem
Aber
Leben.
Aber ich will davon nur sagen,
ich finde
diese alles Nazi und Nazi und Nazi, wer damit das eine Verharmlosung von
also,
echten Nazis?
Na, bitte, wir befinden uns bei 80 Jahre Kriegsende.
Deswegen sage ich, und das ist ja ganz wichtig, dass man da differenziert.
Genau, und deswegen ist es auch wichtig, ich sage es noch einmal, ich habe nicht gesagt, alles Nazis. Ich habe gesagt, mit einem Minimum an historischer Bildung oder historischer Sensibilität. Und in einem Punkt stimme ich da dem Robert zu. In Deutschland gibt es da eine höhere Sensibilität als in Österreich. Das ist
auch andere
einfach
Gesetze
so.
Einfach.
Nein, das meine ich. Von Anfang an andere Gesetze, weil man sich von Anfang an als Täter quasi positionieren musste. Das war ja in Österreich lange Zeit nicht der Fall. Aber ich sage es noch einmal, dass der Björn Höcke und sein Flügel rechtsextrem sind. Dafür gibt es wirklich mehr als genug Beweise.
Ja, aber sollen der thüringische Verfassungsschutz das Gutachten rausrücken?
So. Mehr als genug Aussagen. Ich verstehe nicht ganz, warum du den Herrn Höcke verteidigst, weil man könnte ja auch differenzieren.
Ich verteidige die Meinungsfreiheit.
Nein,
ich würde auch beim Kommunisten das verteidigen, so, weil ich einfach die Meinungsfreiheit höher achte. Da bin ich liberaler. Das ist für mich, du musst das aushalten und musst das ja nicht mögen.
Ich halte es aus. Manche Sachen unterstütze ich,
manche Sachen unterstütze ich nicht.
Ich habe Neonazi-Reportagen gemacht, zum Beispiel in den Regionen,
aber
wo diese...
Aber es geht ja darum, so wäre den Anfängen auch bei den Verboten und bei das immer totalitäre und immer mehr Überwachung.
Wir reden aber hier nicht über Verbote.
Ich bin dagegen, dass man auch, also hast du jetzt auch in Rumänien gesehen, die Retourkutsche des Volkes
auf diesen System,
ne, die den neuen Kandidaten mit 40% gewählt haben. Das Volk lässt sich das nicht gefallen. Und das ist für die AfD, ist das ein Turbo, was ich höre, haben die Masseneintritte jetzt, wenn die Geschichte stimmt, so, wenn die Leute aus Protest sagen.
Masseneintritte wird es nicht geben, aber ich persönlich
Bildzeitung, Biatov hat das geschrieben.
Ich halte es persönlich, deswegen habe ich auch gesagt, ich teile seine Meinung, ich halte es für einen Fehler, aber ich sehe es so wie der Kollege. Natürlich gibt es genügend Beweise, dass Teile dieser Partei eindeutig sind.
Ja. Kann man sie ja vorlegen.
Er wählt ja, ich verstehe also auch gerade nicht, warum sie es nicht vorlegen. Aber ich verstehe auch nicht, warum man Teile dieser Partei, ich glaube auch nicht, dass alle dort rechtsextrem sind, sondern dass ein Teil tatsächlich Angst hat vor dem Flügel von Herrn Höcke, weil die natürlich eine andere Kraft haben und die Frau Weidel, glaube ich, eher mehr so eine Getriebene von ich weiß nicht was ist. Aber zum Abschluss dieser Diskussion, stimmt das nicht, dass Ihnen das jetzt ein Turbo geben kann? Weil natürlich die Leute werden das glauben, mit, dass es in Wirklichkeit um Verbote geht, eine Verschwörung dahinter steckt und ich weiß nicht.
Nein, also sozusagen, nur ganz also kurz, es gibt schon große Teile der SPD plus Grüne plus Liberale, die sich zusammengefunden haben und für ein Verbot sind, darunter auch die Parteichefin der SPD. Nur zur Anmerkung, Entschuldigung.
Also die halte ich für einen Fehler.
Die AfD mit Samthandschuhen anzufassen und zu sagen, ja, man muss ganz lieb zu diesen
Dingen sein.
Das war ja jetzt auch nicht sehr erfolgreich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so, unbedingt einen Booster gibt, und vor allem, man muss alle gleich behandeln. Ja? Ich meine sozusagen, warum sollen Rechtsextreme immer gestreichelt werden? Ja? Deutschland hat seine Regeln, die müssen mir nicht gefallen. Ja? Dazu gehört übrigens auch ein radikalen Erlass, der dazu führt, dass irgendwelche jungen Lehrerinnen, die im Lehramt Anwärterinnen, die links sind und Klima Friday for Future Aktivisten sind, keinen Job bekommen, ja? Stimmt, weil sie sozusagen quasi den Turbokapitalismus kritisieren. Ja? Kritisiere ich übrigens auch, dass das ist. Aber warum soll der radikale Erlass nur solche Leute treffen, aber zum Beispiel nicht die Rechtsextremisten? Also dann muss es schon gerecht
werden. Aber dann verstehst du meine Frage, weil ich sage ja nicht, soll es nicht solche Einstufungen geben? Ich sage, soll es diese Form geben? Ist die Form nicht ein Fehler?
Die Form des Gutachtens eines Verfassungsschutzes, das sehe ich jetzt nicht für einen Fehler. Ich sehe für einen Fehler, dass man keine Mechanismen hat, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass man einen Großteil davon veröffentlicht. Ja, das sehe ich als für einen Fehler, aber das sollte man verbessern. Parteienverbote, ja, da spricht was dafür und dagegen, aber um das geht es ja jetzt noch nicht. Das setzt ja voraus eine Klage von einer dieser Verfassungsorgane vor dem Verfassungsgerichtshof. Das kann man diskutieren. Der Punkt ist aber, glaube ich, auch noch eines, was du gesagt hast. Ganz eindeutig ist die AfD nicht innerhalb des Verfassungsbogens, wie auch eine linksradikale Partei, die die Verfassungsordnung ablehnt, nicht innerhalb des Verfassungsbogens wäre. Die Frage ist doch die, ob nicht eine Demokratie auch Parteien außerhalb des Verfassungsbogens zulassen soll. Ja? Ich neige dieser Auffassung zu, ja? weil ich sozusagen auch weiß, dass wenn du damit beginnst, du die Büchse des Pandora aufmachst und dann bist du sehr, sehr, sehr schnell in einer sehr beschnittenen Demokratie. Das muss man sich immer überlegen, deswegen werde ich mich nicht hierher stellen, obwohl ich sozusagen die AfD wirklich nicht brauche zum Leben und zum Glücklichsein, ja, werde ich mich sicher nicht herstellen und sagen, ich bin eindeutig dafür, dass man eine solche Partei jetzt mit einem Verbotsverfahren...
Und ich sage noch einmal, um keine Missverständnisse, derzeit geht es nicht um ein Verbotsverfahren gegen die AfD. So ein ähnliches Verfahren seinerzeit gegen eine eindeutig rechtsextreme Partei und die oder hast du die auch nicht als rechtsextrem angesehen?
Die SPD, lehne ich völlig ab.
Okay, also ist damals schiefgegangen und ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt...
Verfassungsschützer zugeliefert haben, die uns selber was angestellt haben und das dann für die Begründung, weil die draufkommen, das waren bezahlte Maulwürfe, also unglaublich dümmlich.
Das war extrem dumm und das war eine extreme Katastrophe, aber das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum das jetzt so nicht passieren wird. Es gibt eine andere Debatte, aber wir werden weiter darüber diskutieren. Danke, Heimo Leposchitz, danke, Robert Miesig, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.